Ich vermisse etwas in diesem ganzen Programm. In der guten alten Zeit, als wir noch so jung waren, wir, das heißt diese alte Generation, so jung wie ihr, da wurden wir hier stark hergenommen. Ich glaube, ehe es Andacht, ehe es Frühstück, ehe es überhaupt irgendwas gab, wurden wir hier zusammengetrommelt und da wurde dann immer so eine besondere Kassette abgespielt und da musste man sich ganz schwer ins Zeug legen und Gymnastik treiben. Du auch? Hast schon lange nicht mehr gemacht, oder? Es ist vorbei. Aber vielleicht liegt es daran, dass die Leute schon arg getrimmt hierher kommen. Oder eben seichter werden, also nicht mehr so tough. Das weiß ich jetzt nicht, das müsst ihr selber beantworten. Aber so wie ich euch erkenne und wie ich denn die Skiausrüstung immer bewundere, müsst ihr also schon dolle Experten sein. Und ich bewunderte gar nicht, dass sich keiner meldet als Anfänger. Ich wollte mich nicht melden, denn ich gehe mit meiner Frage langlaufen. Aber ich habe mich immer gemeldet bei der ersten Gruppe. Dadurch hatte ich eine Chance, nachher beim Wettbewerb doch eine Medaille zu machen. Und es wird schön. Es wird schön mit euch. Ich freue mich auf diese Zeit des Entspannens. Und dachte, schon viel gesagt worden, wir wollen es nicht weit rausziehen. Darum nur ein paar Verse aus dem Jesaja 40. Denn ich möchte mit euch, wenn ihr schon keine Gymnastik hier mehr treiben müsst, möchte ich euch doch wenigstens für die Abende fit machen. Denn ich weiß, es ist eigentlich einer der ungünstigsten Freizeiten, die man durchführen kann. Ist eine Winterfreizeit, wo die Leute morgens schon bippern, dass sie ganz schnell von der Andacht wegkommen, um auf die Pisten zu gehen. Und abends natürlich total erschöpft und fertig dann hier sitzen. Und dann muss der Prediger versuchen, sie halbwegs noch wach zu halten. Aber ich will es kurz machen und vielleicht eine kleine Fitnessübung, die uns hier Gottes Wort anbietet. Im Jesaja 40 geht es nämlich um Folgendes. Da steht im Vers 29 vom Jesaja 40, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Vielleicht ein Trost für diejenigen, die morgen ganz frustriert da stehen, wenn die anderen so an euch vorbeischießen und ihr immer diese Kufen nicht so hinbiegen könnt, wie ihr sie wollt. Aber da gibt es Hilfe für euch von tollen Experten und Lehrern. Und ich denke, so Ähnliches, und das werden wir sehen, wenn wir abends so ein bisschen austauschen, dann werden wir sehen, wie viel Parallelen es eigentlich gibt zu dieser Sportart, zu diesem Erlebnis dieser Freizeit, zu einem geistlichen Erfahrung, die wir machen. Steht, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug. Und hier ist etwas Interessantes. Männer werden müde und matt. Und da ist die alte Generation mit gemeint. Aber da sollen die Jugendlichen sich nicht groß erheben. Auch Jünglinge werden straucheln und fallen. Hat mir immer Spaß gemacht, bei den Skifreizeiten zu sehen, wenn tatsächlich hin und wieder sogar die Experten, die Lehrer fallen. Die haben das nicht gerne, wenn man sie darauf aufmerksam macht. Ich habe mich immer unbeliebt gemacht, wenn ich mit so einer Gruppe zusammen war. Damals der Gernot, der das hier aufgebaut hat. Das war so ein ganz besonders fähiger Mann. Und hin und wieder habe ich ihn erwischt, weil ich meistens versuchte, hinter ihm zu fahren. Da lernt man am besten, hinter dem Lehrer direkt zu stehen. Und wenn der denn tatsächlich mal so irgendwo einmal verschwand und als ihn ankam, klopfte er so richtig die Hosen ab. Und ich wusste, er hat sich mal wieder hingelegt. Und dann machte ich immer bissige Bemerkungen und sagte, es ist toll, ermutigend zu sehen, dass auch ein Lehrer fällt. Sagt er, wer ist gefallen? Und das darf eben ein guter Skilehrer scheinbar nicht. Aber es stimmt, Männer werden müde und matt und Jünglinge werden straucheln und fallen. Das werdet ihr genug sehen. Und das Geheimnis ist eigentlich nicht, dass wir Experten werden, um nie mehr zu fallen, sondern dass wir lernen, das Aufstehen. Wie steht man auf? Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn nachher die Ski so kreuz und quer stecken und man nicht weiß, schnallt man die Beine ab oder die Ski. Und wenn vor allen Dingen denn so ganz besonders liebe Experten und brüderliche Hilfe von anderen Mitgliedern der Gruppe einem angeboten werden, die einem dann diesen Knoten rausmachen und meistens auch keine Ahnung haben, wie man das entwirrt, denn denkt daran, ihr, die ihr Helfer spielt, den Gestrauchelten zu helfen, wieder aufzustehen, dass wenn da so ein bestimmter Schrei herausbricht, dann habt ihr wahrscheinlich die falsche Biegung vorgenommen. Und dann hört er drauf, was der da unten sagt, wenn er schreit. Und darum sorgt er dafür, dass der Mund leer ist vom Schnee, damit es ja rühren kann. Und wenn ihr ihm helft, aufzustehen. Er gibt den Müden Kraft, Stärke genug, den Unvermögen. Männer werden müde und matt und Jünglinge strauchen und fallen. Und was natürlich hier im physischen Bereich noch durchweg spaßig ist, ist ganz besonders im geistlichen Bereich nicht unbedingt ein Spaß. Auch wir kennen das, dass wir den Wunsch haben, in der Nachfolge Christi, ja, möglichst eine gute Figur abzugeben. Und nicht zu fallen, nicht zu straucheln. Aber das Tröstende daran ist, dass die Bibel uns nicht etwas verschreibt, sondern dass sie uns hineinnimmt in das Leben anderer, die vor uns schon diesen Weg mit Gott gegangen sind und die uns sagen, dass dieser Weg einfach seine Probleme hat. Und darum brauchen wir da genau ein Fitnessprogramm. Wie geht man mit Gott um? Ist eigentlich eine bedauerliche Sache, dass wir alles richtig lernen, ob es nur das Autofahren ist oder das Radfahren ist oder Skilaufen ist, aber mitmenschliche Beziehungen werden zum Beispiel ganz selten eingeübt. Wer hat uns beigebracht, wie wir mit einer Schwester umgehen? Meine Schwester, die ist gerade 50 geworden, ich habe lieber das Thema nicht auf unsere Jugend gebracht, denn sie machte nur so Andeutungen, wie schäbig ich mit ihr umgegangen bin. Natürlich, vielleicht liegt es daran, dass eben Brüder eben nicht immer so gut mit Geschwistern umgehen, vor allem mit Schwestern, aber ich muss auch sagen, ein richtiger Unterricht wäre gar nicht schlecht gewesen. Wie geht man mit einer Schwester um? Nicht einer Krankenschwester, das kriegt man schon eher wieder hin, sondern mit einer Schwester. Oder wie geht eine Schwester mit einem Bruder um? Oder wie geht man mit seiner Mutter um? Wie geht man mit Kollegen um? Das ist eigentlich so, wie das vorausgesetzt, das lernt man irgendwie im Leben. Und dabei machen wir oft große Fehler in der Kommunikation, im Umgang miteinander. Und die meisten Probleme, die auftauchen, tauchen nicht mit Material auf. Die meisten Probleme tauchen mit dem Miteinander auf. Ich bin so froh, dass diese Regeln klar gesagt wurden und ich bin ganz sicher, dass ihr sie alle haltet. Einfach aus dem Grunde, dass es ein viel größeres, eine größere Sicherheit da ist, dass diese Freizeit zum Erfolg führt, wenn man ein bisschen diese Regeln hält, einfach um besser miteinander auszukommen. Und auch in dieser Beziehung des Miteinanders können wir schnell fallen und straucheln. Und da brauchen wir Vorbilder, da brauchen wir Anweisungen, da brauchen wir Praktikas. Und darum sind Freizeiten gut. Damit wir auch aus diesen Freizeiten etwas lernen, wenn wir wieder in die Normalität der Familie, in die Normalität des Arbeitsplatzes, der Schule zurückgehen. Es gibt aber etwas, was noch schwieriger ist und darum, wo wir noch mehr Fehler machen, und das ist im Umgang mit Gott. Und das ist, was hier der Jesaja beschreibt. Er sagt, es ist nicht eine Sache allein der Experten, der Weisen, der Alten, der Männer, sondern nicht nur Jünglinge fallen und straucheln, sondern Männer tun es auch. Und mich hat das besonders angesprochen, weil ich in meiner Verantwortung als Personalleiter von Christliche Fachkräfte International, darum war ich auch so erpicht und neugierig, ich habe mich umgedreht, jeden angeguckt, weil ich schon auf einige von euch so ein Kopfgeld gesetzt habe, so in meinem Hinterschieben. Ich werde also den einen oder anderen nochmal nachfragen, ob ich das richtig mitgekriegt habe, so wer von euch die Hebamme war und wer der Experte war als Lehrer oder die Ärzte natürlich, habe ich besonders nicht Johannes. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, den Johannes, versuche ich ihn zu fischen, aber noch kriege ich ihn nicht, aber das macht nichts, ich lasse nicht locker. Denn wir senden Fachpersonal aus in die dritte Welt. Und da habe ich gerade einen Dr. Leikauf und seine Frau Elfriede, Klaus und Elfriede, ausgesandt. Die waren schon ein bisschen diese Männer, fortgeschritten, etwas älter, so in meinem Preislage. Und der hat 22 Jahre eine Kinderpraxis gehabt in Falkenstein und die hat er aufgegeben, um jetzt einem ganz neuen Ruf und einer ganz neuen Aufgabe zu folgen, nämlich in die Mission zu gehen. Und es war für mich interessant, dass er auf seinem Gebetskärtchen schrieb, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögen. Und da ist natürlich einmal ein Bekenntnis drin zu der eigenen Schwäche, aber gleichzeitig auch ein Glaubensbekenntnis, obwohl ich weiß, ganz genau weiß, dass ich schwach bin, dass ich keine Garantie abgeben kann, ob ich meinen Job da draußen packe, ob ich mit den Einheimischen dort in Mosambik klarkomme, ob ich mit der Sprache klarkomme, ob ich mit der Kultur klarkomme. Aber ich kenne einen, der hat genug Kraft für die Unvermögenden. genug Kraft für die Unvermögen. Und darum geht es uns eigentlich, wenn wir an den Abenden ein bisschen uns Gedanken machen über unsere Beziehung zu Gott, dass wir den kennenlernen, der den Müden Kraft gibt und Stärke genug, ausreichend Stärke den Unvermögenden. Und ich habe nur ein Problem eigentlich in so einer Freizeit zu sprechen, das ist mit denen zu sprechen oder zu denen zu sprechen oder denen etwas zu sagen, die einfach nicht müde sind, die nicht matt sind, die nicht schwach sind, sondern die sagen, das schaffe ich. Die müssen erst ihre Erfahrung machen, bis sie zu derselben Überzeugung kommt, die hier in Klaus und Elfriede Leikhoff gemacht haben in ihrem Leben und die sich sagen, wie kann ich mich melden, so einen missionarischen Einsatz zu machen. Ich kenne mich, kenne meine Fehler, meine Schwächen und wenn mich Gott zu seiner Aufgabe beruft, dann muss er auch derjenige sein, der uns die Kraft dazu gibt. Und da gibt es dieses kleine Programm und es lohnt sich da einfach mal kurz den Vers 31 anzusehen. Und hier ist dieses Fitnessprogramm, auf das ich hinweisen möchte, denn wir können es hier schon praktizieren und das wird uns helfen, hier miteinander auszukommen und vor allen Dingen auch nachher im Alltag des normalen Alltaglebens auch dieses Programm anzuwenden. Da steht drin, diese Kraft, dieses Vermögen, das von Gott kommt, kriegen wir, wenn wir auf den Herrn harren. Das Geheimnis eigentlich des Christseins ist nichts anderes als Christus. Es wurde schon angeschnitten hier in diesem ersten Lied, das wir miteinander gesungen haben, dass wir oft deswegen in unserem Christsein nicht klarkommen, weil wir den Einzigen, der das Christsein leben kann, diesen Christus eigentlich nicht einbeziehen. Oh, ich meine nicht, dass wir das im Kopf irgendwo unsere Kategorien, unsere Rubriken haben, wo wir unsere Glaubensüberzeugungen hineinlegen. Denken wir sagen Pigeonholes, wo man so einfach so seine Überzeugungen und seine Glaubensansichten so hineinlegt, ablegt. Aber ich glaube nicht, dass Gott so zufrieden ist, wenn wir das Christsein abhandeln als eine theologische Glaubensüberzeugung, eine Dogma, das wir von Herzen bejahen. Sondern es geht Gott natürlich darum, dass er wahrgenommen wird, dass man teilnimmt an seinem Leben, dass man das praktiziert, die Nähe Gottes. Praktizieren wir, in der Nähe Gottes zu leben. Das ist eigentlich eines der schönen Dinge, ich höre das immer wieder und von euch wird es auch wieder kommen, dass manche das Gefühl haben, schon alleine physisch gesehen, durch ein paar mehr, einer höheren Erhebung, irgendwie auch Gott näher zu sein. Natürlich hat das ja gar nichts mit zu tun. Der Jona kam Gott am nächsten, als er im tiefsten Punkt war. Und manchmal kommen wir Gott näher an einem tiefen Punkt als an einem hohen Punkt. Aber alleine äußerlich gesehen, physisch gesehen, ist die Höhe, ist die Erhebung immer etwas, wo wir das Gefühl haben, Gott irgendwie näher zu sein. Und ich habe das, die Hoffnung, dass ihr euch, während ihr alles andere macht und euch gut konzentriert, nicht so Himmelsgucker werdet und dann auf einmal losbraust und andere ummäht, auf Kosten eures geistlichen Erlebnisses, eine Begegnung mit Gott zu haben. Ich hoffe, dass ihr sehr wachsam seid an euren Fahrten. Aber dass ihr auch mal zwischendurch anhaltet und aufschaut. Und guckt die herrliche, wahrnimmt die herrliche Schöpfung Gottes, in der man ein Stückchen näher ist. Aber das ist nicht das Eigentliche. Es geht nicht um ein bestimmtes Gefühl, einer Stimmung zu geraten, wo ich das Gefühl habe, ich bin Gott näher. Sondern mit Gott rechnen ist eigentlich ein viel mehr ein Realitätsbezug, den man auch hat, wenn ich in einer Firma ganz konkret mit meinem ganzen Ablauf meines Programms mit dem Chef rechne. Wenn ich in einer Familie ganz bewusst mit meinem Partner rechne. Wenn ich in einer Freundschaft ganz bewusst mit dem Freund rechne und somit eigentlich in mein Leben den anderen mit einbeziehe. Neutestamentlich wäre das zu erklären, wenn da steht, die da harren auf den Herrn, die mit ihm rechnen, ist als der Jesus Christus, der nun die ganze Zeit mit den Jüngern zusammen war und sie langsam anfingen, ihn wahrzunehmen. Und immer wieder mussten sie neue Erfahrungen machen, wo ihnen beigebracht wurde, noch selbstverständlicher, noch klarer mit diesem Jesus zu rechnen. Und da wusste er, wenn er sich jetzt von ihnen verabschiedet, dann werden sie ein Problem haben, mit ihm zu rechnen, werden sie ihn aus den Augen verlieren. Und wir leben ja hier nicht im Schauen, wir leben hier ja im Glauben. Und da hat er gesagt, wenn ich von euch gehe, stürmt nicht los und lebt aus euren Erlebnissen der Vergangenheit, nicht aus der Überzeugung nur eures Dogmas der Lehre, sondern ihr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und so lange wartet. Und dieses Warten ist natürlich seit Pfingsten nicht mehr nötig. Wir warten nicht auf ein besonderes Erlebnis der Nähe Gottes, sondern in dem Moment, wo ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus kommt und Jesus Wohnung macht durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, können wir lernen, mit ihm zu rechnen, ihn wahrzunehmen in der Realität seiner Gegenwart, die nicht mit unseren Sinnen zu überprüfen ist, sondern die vorhanden ist aufgrund seiner Verheißung. Ich bin bei euch, werde euch nie verlassen, nie versäumen. Vergesst nicht, wenn ihr da rausgeht, wenn ihr heute Abend den Raum hier verlasst, ihr nehmt immer, soweit ihr persönlich euer Leben Christus anvertraut habt und Jesus Wohnung gemacht hat durch den Heiligen Geist mit dem Vater in eurem Herzen, nehmt ihr diesen Jesus Christus immer mit. Es muss furchtbar traurig sein, wenn man dann diesen Jesus nicht einbezieht in die Realität des Ablaufes eines normalen Tages. Und auch dazu gibt uns Gott Kraft. Er gibt den Müden Kraft, denn auch Männer und Jünger haben ihr Problem damit, auf diesen Herrn zu harren, mit ihm zu rechnen. Und darum ist das Interessante, wenn wir mit Gott rechnen, wenn wir ihn einbeziehen, dann haben wir einmal die Kraft, und die erste Kraft, die er uns gibt, ist eben gerade diese Beziehung immer wieder neu zu starten. Das ist wie in einer Liebesbeziehung. In einer Liebesbeziehung fängt es damit an, dass mir irgendwie ein Vorschuss gegeben wird an Attraktion, an Zuneigung, an Liebe. Und darum gehen Verliebte ganz selbstverständlich auf den anderen zu und die haben Schwierigkeiten, nicht an den Partner zu denken, sondern die haben Schwierigkeiten, nicht an ihn zu denken. Versteht ihr das? Wenn man so richtig verknallt ist, wenn man so richtig weg ist, rosa-rote Brille und so, von Kopf bis Fuß, auf Liebe eingestellt und so, dann hat man keine Schwierigkeit, sich aufzufordern, denk an deine Freundin oder denk an deinen Freund. In dieser Phase hast du Schwierigkeiten, nicht an ihn zu denken. Du wirst immer an ihn denken, du wirst immer zu ihm gezogen werden. Und das wäre schön, wenn das so bleiben würde. Wir hatten nie Probleme in der Ehe. Und eigentlich wäre ein Partner unwahrscheinlich glücklich, wenn das immer so in dieser ersten Liebe und vielleicht noch in der Flitterwochenstimmung so bleiben würde. Man kriegt quasi so einen Vorschuss an Zuneigung, an Liebe. Und die bringt uns in die Nähe des Partners. So ist es genauso, wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Da ist diese erste Liebe, die ausgegossen wird in unser Herz. Und wir fühlen uns angezogen von Jesus Christus, suchen seine Gegenwart auf. Aber dann passiert das, wie es auch in der Partnerschaft ist, dass Gott das nicht einfach beibehält. Er gießt nicht immer kräftig weiter diese Liebe aus. Weder in verliebte Leute, noch bei Christen, die ihre Liebesbeziehung mit Jesus begonnen haben. Sondern irgendwann erwartet Gott, dass wir selber mit diesem ersten Vorschuss, den wir haben, und dem Verliebtsein und dem Kennenlernen des Partners, ob es nun in einer Liebesbeziehung ist zu einem Menschen oder in unserer Liebesbeziehung zu Gott, dass aus dieser Beziehung heraus dieses Aufsuchen von dem ersten Drängen her, des Verlangens, bei ihm zu sein, dem Partner, dass daraus resultiert die Kraft immer wieder neu, ihn zu entdecken, wahrzunehmen, das Geheimnis der Entdeckung des anderen Menschen. Wir hatten mal eine Ehepaarfreizeit in der Klostermühle, wo ich damals gearbeitet habe, und dann wurde so von einem Prediger, und das war ein Psychologe, der hat uns dann da so ein bisschen hergenommen und hat dann gesagt, wie gut kennst du deinen Partner? Und einer sagte so halb murmelnd, nur ich werde doch noch meine Alte kennen. Nicht? Und so. Und hat dann so gleich so einen drauf, nicht? Und da hat er das sofort aufgenommen und hat gesagt, was meinst du denn, wie gut du die kennst? Meine Alte, die kenne ich gar so hundertprozentig. Und dann hat er uns so ein paar Fragen gestellt und hat gesagt, wie würde da und da deine Frau reagieren, was meinst du, wie da und da sie fühlt? Und dann wurden wir ganz still. Und das war gut so. Und dann hat er gesagt, die Frau, das unbekannte Wesen, sogar deine Frau, und macht ihr auf den Weg, sie neu zu entdecken. Das ist nämlich, was man macht, den Hof machen. Platz einräumen, den anderen kennenzulernen. Courtship, wie es im Englischen heißt. Ihr einfach in dieser Person den Hof machen, sie zu entdecken, neu zu gewinnen. Und dieses Abenteuer einzugehen, nicht zu glauben, dass man den anderen schon kennt. Und seine Abläufe einfach bestimmt und festlegt. Das kann ich mit einer Maschine. Das kann ich sogar mit einem Computer, mit all seinen Varianten, die er drauf hat. Aber niemals mit einem Menschen. Und das recht nicht mit Gott. Das Blöde war bei dieser Freizeit, dass die Frauen dabei saßen, wenn er uns Männer das nur selber so gesagt hätte, nicht? Aber die Frauen saßen dabei und feigsten natürlich, nicht? Als wir einen rübergebraten kriegten, wie wir uns so ruppig verhalten, nicht? Und ich habe heute noch den blauen Fleck so an der Seite, dass meine Frau sagt, hey, hörst du? Mach mir mal wieder den Hof. Und manchmal tut sie das ja. Dass sie dann kommt und sagt, sag's doch mal. Ich sag, was denn? Na, sag's doch mal. Ja, ich weiß es doch schon. Ich spreche dir auf Kassette, dann kannst du jeden Morgens anmachen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Nee, sag du es. Hast du früher auch gerne gesagt. Naja, war ja was anderes, nicht? Es muss einem Menschen wehtun, wenn er eigentlich nach einer Weile abgestellt wird. Nicht mehr wahrgenommen wird. Und es muss Gott wehtun, wenn wir Versammlung machen, wenn wir morgens unsere Andacht runterziehen, wenn wir abends unsere Versammlung machen, wenn wir vielleicht noch irgendwo stille Zeit da so reinziehen, im Grunde um etwas abzuhaken, ohne die Erwartung wirklich in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und das ist das Geheimnis hier, wie die Kraft kommt. Die Kraft kommt, dass wir auf Gott warten und die erste Kraft, die er uns gibt, ist, um ihn immer wieder aufzuwarten, ihm immer wieder aufzusuchen, immer wieder diese Beziehung zu pflegen zu ihm. Es fängt damit an, dass wir diese erste Liebe, diese erste Schubkraft zu ihm haben. Und wenn wir dann bei ihm sind, werden wir aufgefüllt mit dieser Kraft, dieser Zuneigung, um ihn immer wieder aufs Neue aufzusuchen. Das ist die erste Bewegung. Kraft zum Auffahren mit Flügeln wie Adler. Was heißt das? Das heißt, das Geheimnis der stillen Zeit ist eigentlich, was Christen sagen, wenn sie sagen, sie versuchen diese Gemeinschaft mit Gott zu haben in der stillen Zeit. Das bedeutet nicht das, was ich so oft daraus verstand, dass man morgens sich aus dem Bett rauswühlt und mit schlechtem Gewissen sagt, jetzt muss ich auch dem lieben Gott noch ein Kapitel vorlesen und dann legt man seinen Kopf dann anschließend auf die Bibel und schläft man wieder ein. Es war sehr still, hat sich nicht viel getan, man hatte noch so eine Markierung da drauf, vielleicht noch revidierter Text oder sonst irgendwas vom Lederabdruck und so. Und es war sehr still, hat sich nicht viel getan. Sondern es geht in der stillen Zeit, um diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich hoffe, dass sie euch zu einer Gewohnheit geworden sind, wo nicht, dass ihr vielleicht hier euch trotzdem noch Zeit nehmt, das Wort zu nehmen, um eigentlich zu lernen, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Vielleicht ist das nicht ganz so entscheidend, ganz so wichtig zur Zeit hier. Obwohl ich mir vorstellen kann, bei dem einen oder anderen gibt es Krisen, gibt es irgendwelche Nöte, die vielleicht verdeckt sind, die man überdeckt, dadurch, dass man sagt, jetzt ich vergessen, verdränge es. Und im Grunde mit jedem Tag, den wir näher ans Ende dieser Freizeit kommen, steht es wie ein Berg vor uns. Es wäre gut, hier auch die Freundschaft und Freundlichkeit der Mitarbeiter und der Kameradschaft untereinander aufzusuchen, aber vor allen Dingen sich Zeit zu nehmen und sagen, noch wichtiger, als die letzten Schneeflocken auszunutzen. Das bisschen Piste, was noch da ist. Ich bin ja gespannt, wie er da runterkommt. Da oben flach mache ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr liegen, aber was da unten so alles aussah, sah nicht so sehr attraktiv für mich aus, aber die haben ja immer so ein Geheimnis, irgendwo noch so ein bisschen Schnee zur Seite gekarrt zu haben für die Gäste vom Tauernhof. Aber habt keine Angst, dass euch das vielleicht auch noch entgeht. Aber habt Angst, dass euch die erste Kraft der Liebe, der Zuneigung zu Gott zu gehen, verloren geht, dass ihr dann plötzlich nicht mehr die Kraft habt, zurückzukehren und seine Gemeinschaft aufzusuchen. Die erste Kraft, die uns gegeben wird, ist aufzufahren mit Flügeln wie Adler. Und das heißt, die Dinge zu lernen, aus Gottes Perspektive zu nehmen. Wenn ihr das mal selbst studieren wollt, müsst ihr mal lesen Psalm 73 für euch. Da gibt es so einen Mann namens Asaf, der ein ganz großes Problem hat. Einfach mit den Dingen, wie Gott unser Leben ordnet. Und er kapiert es nicht, kriegt es nicht auf der Reihe, bis er ging ins Heiligtum Gottes. Das heißt, bis er sich tatsächlich in die Gegenwart Gottes begab, um sich einmal die ganze Beurteilung der Dinge dieses Lebens aus seiner Sicht zeigen zu lassen. Und das ist, warum Christen stille Zeit machen. Sie lernen immer mehr, die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen, die Beurteilung und Prinzipien für ihr Leben, sie eigentlich aus dem Wort Gottes abzuleiten. Die erste Kraft, die Gott gibt, den Müden, ist aufzufahren, Flügeln wie Adler. Aus der Perspektive Gottes die Dinge des Lebens entscheiden zu lernen. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wie kann ich tatsächlich lernen, wie Gott zu denken? Wie kann ich das lernen, zu wissen, was Gott will? Indem ich mir natürlich von ihm seine Sicht, seine Einstellung zeigen lasse. Und die erste Bewegungstherapie ist, auffahren mit Flügeln wie Adler. Und bei diesem Auffahren kommen wir wieder dahin, dass wir lernen, mit dem Herrn zu rechnen, auf ihn zu harren, das heißt, ihn einzubeziehen. Und das ist natürlich eins der traurigsten Dinge, dass manche eine stille Zeit machen, ohne letztlich mit dem Herrn umzugehen. Eigentlich paradox, braucht man es nicht machen. Aber wie oft ist der Begegnung der Stille mit Gott leer, weil wir eine Begegnung mit dem Wort hatten, Begegnung mit dem Gebet hatten, aber nicht mit dem Herrn Jesus. Der Jesus möchte als der Lebendige natürlich wahrgenommen werden und angesprochen sein. Das ist Auffahren mit Flügeln wie Adler. Aber das ist natürlich nicht gedacht, dass das Christsein uns gegeben wird, damit wir immer auf dem Berg der Verklärung so irgendwie oben, so in einem heiligen Vakuum uns aufhalten. Sondern das Interessante ist, so wie damals die Jünger, die mit Jesus auf den Berg gingen und einmal so eine Verklärung mitmachten, so eine Klarheit empfingen, wer dieser Jesus ist. Und dann wären sie gerne dort geblieben. Aber Jesus nimmt sie bei der Hand und geht wieder runter und sie sahen niemand als Jesus allein. Und so ist natürlich unser Christsein, solange wir hier sind, noch nicht entrückt sind, noch nicht beim Herrn sind, ist jede Begegnung mit Gott natürlich gedacht, damit wir hier im Alltag, im normalen Leben uns so verhalten können, dass es ihm Ehre macht. Und darum steht hier natürlich das Wort, er gibt uns Kraft, nicht nur aufzufahren, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, sondern er gibt uns Kraft zu laufen und nicht matt zu werden. Und das Bild des Laufens ist natürlich das Bild des Missionars, ist das Bild desjenigen, der Füße hat, die er Gott geweiht hat, damit er das Evangelium, die Botschaft in diese Welt hineinträgt. Nicht des Missionars, den man von dieser Sicht her, des Fernmissionars, sondern Missionars ist der, der sich durch das Evangelium gerufen fühlte zu Gott, gerettet weiß und darum mit dieser guten Nachricht wieder zu den anderen geht. Das bedeutet nicht nur immer eine Vokabel auf den Lippen zu haben des Bekenntnisses, sondern es bedeutet verfügbar zu sein, dass ich jederzeit in der Lage bin, die gute Nachricht weiterzugeben. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wie Einzelne die Gelegenheit wahrnehmen, auch hier mit anderen auf so einer Piste oder beim Lift ins Gespräch zu kommen. Und dann kommen so die, wo seid ihr her, wo kommt ihr her, was macht ihr hier und so weiter. Und da sind Gelegenheiten, sogar verbal etwas über unseren Glauben, über unsere Beziehung zu Jesus zu sagen. Aber wir werden ja nicht nur gehört, wenn wir das Evangelium sagen, wir werden auch gelesen in der Weise, wie wir uns verhalten und sprechen darum auch Bände. Und sehr oft treffe ich Christen und ich habe selbst Jahre mitgemacht, fast 10 Jahre, dass mir das Laufen als Christ, die Verantwortung als Christ in dieser Welt zu sein, schwer gefallen ist. Bin müde geworden, bin matt geworden. Und dann habe ich festgestellt, es lag daran, nicht auf den Herrn zu harren, nicht mit ihm zu rechnen, ihn nicht aufzusuchen, nicht die erste Kraft auszunutzen, in seine Gegenwart zu gehen, nicht die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Und dann war plötzlich auch keine Kraft mehr da zum Laufen. Wir haben also die erste Übung, auffahren mit Flügeln wie Adler. Die zweite Übung ist laufen und dabei nicht matt werden. Die Garantie, dass der Jesus Christus mitgeht. Amos beschreibt es in seinem Buch und sagt, wie können zwei miteinander laufen, wie können sie miteinander gehen, es sind sie sind sich einig, sind sich eins. Sie gehören zusammen. Und darum interessiert es Jesus natürlich auch, wie wir uns einfach in unserem normalen Alltag unter den Menschen aufführen und verhalten. Er möchte mit einbezogen werden. Und dann kommt es interessanterweise, dieses Laufen, das ja einen Auftrag hat wie ein Bote, der eine bestimmte Botschaft weiterzugeben hat, eine wichtige Nachricht weiterzugeben hat, kommt dann etwas, was sehr, sehr schön ist, nämlich die dritte Übung, diese nach dem Auffahren und dem Laufen ist die dritte Übung, dass wir wandeln und nicht müde werden. Und Wandeln ist hier eigentlich diese Beziehung, im Alten Testament steht ja mal von einem der alten Patriarchen, dass der Henoch, er wandelte mit Gott. Und da ist es so ein Bild, dass sie miteinander, fast menschlich zu sehen, wie zwei miteinander gehen. Und sie gehen so weit und sie gehen immer weiter, dass auf einmal, so heißt es an einer Kindergeschichte, Gott dann zu dem Henoch sagte, jetzt sind wir schon so weit gelaufen, brauchst gar nicht mehr nach Hause gehen, komm doch gleich mit mir nach Hause. Und dadurch steht im Alten Testament, dass der Henoch entrückt war. Er war natürlich somit nur ein Modell der Auferstehung und der Himmelfahrt, wie auch Elia nachher mit dem feurigen Wagen. Aber von ihm wird eigentlich dieses Zeugnis gegeben, in ersten Seiten der Bibel, dass Henoch mit Gott wandelte. Und dieses Miteinander wandeln ist eigentlich eine Beziehung der Gemeinschaft, der Partnerschaft, der Freundschaft. Und so geht es also nicht nur im Christsein um diesen Job, Bezeuge Christi sein, Jesus bezeugen in Wort und Tat. Und vor allen Dingen, wie man sich bewusst ist, dass er dabei ist. Denn es gibt noch zwei Übungen, die ich dazu fügen möchte, denn es ist eine interessante Bewegung in der Bibel, wo diese Übungen aushalten. Beim normalen Sport, wie ich es damals vor Jahren hier hatte, die wurden immer tougher. Das fing so ganz locker an, so ein bisschen hüpfen hier und da, ein bisschen die Arme so. Und nachher war das vielleicht eine Anstrengung, dass nur der Schweiß so runterlief. Hier bei den göttlichen Übungen wird es immer leichter. Zuerst aufhören mit Flügeln wie Adler, mach das mal. Dann laufen, das ist eine Anstrengung. Und dann wandeln. Aber es kommen noch zwei weitere Übungen in der Bibel. Sitzen und liegen. Aufhören, rennen, wandeln, es wird immer ruhiger. Und dann kommt dieses Bild, wie Maria und Martha sich im Grunde nicht einig werden, was sie machen. Und dann zu entscheiden kommt, dass die Martha sagte, ich putze hier und arbeite hier für den Herrn Jesus. Und die Maria sagte, es ist noch was Wichtigeres als das. Ich habe ihn nötiger als er mich. Darum setze ich mich zu seinen Füßen und höre ihm zu. Und einfach es lernen, dass es keine Zeitverschwendung ist, still zu werden und zuzuhören. Manche Freizeiten ist es für einige eine Qual, nach so einem Tag jetzt auch noch eine Andacht zu haben, auch noch hinzuhören, still zu werden. Aber ich habe immer festgestellt, dass diejenigen, die in so einer Freizeit Gott diesen Raum gegeben haben, die haben immer eine gesegnete Freizeit gehabt. Die anderen reihen sich ein unter viele normale Freizeiten. Und Gott lässt es in unserem Leben zu. Und jetzt muss ich euch auch darauf aufmerksam machen, darum ist es schwer, eigentlich in einer so jungen Mannschaft das zu sagen. Aber je älter die Leute werden, und das ist eigentlich, was hier mir der Klaus Eickhoff mit seinen 55 sagt, hört einfach das auf, dieser Drang. Ich muss besondere Erfahrungen mit Gott machen. Aufwärmen mit Flügeln wie Adler. Ich muss ganz besonders dienen und schaffen für ihn. Einer sagt, ich bin jetzt in einem Stadium, wo es um dieses Wandeln geht mit Gott und ich freue mich, wenn ich zur Ruhe komme und sitzen kann und still sein kann, damit er zu mir reden kann. Das Ergebnis wird sein, lagern. Das ist Psalm 23. Da werden die Schafe gelagert, sogar im Angesicht der Feinde. Und die Bauern weiß, dass Schafe das nur dann tun, wenn sie sich absolut geborgen wissen. Dann können sie ruhen und entspannen. Und im Hebräerbrief gibt es ein ganzes Kapitel, das besonders darauf hinweist, dass wir als Christen zu dieser inneren Ruhe kommen können. Und diese innere Ruhe, diese Sammlung, die gibt uns wieder Kraft, aufzufahren, zu laufen, zu wandeln, Kraft zu haben, zuzuhören, zu sitzen und wieder zu entspannen und auszuruhen. Und das eigentlich so ein Prozess sein sollte in unserem Leben, wie man mit Gott umgeht, ist auch eigentlich ein Zeitablauf, dass Menschen in jungen Jahren, wenn sie zum Glauben kommen, gerade den großen Wert darauf legen, aufwachen, Erfahrung mit Gott machen, dann sie einsetzen für Gott, dann sie Gemeinschaft haben mit ihm. Und dann kommen sie zu dieser Phase, wo sie lernen wollen, sein Wort, wie Maria es tat, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Das war ihr das Wichtigste. Und dann mit diesem Bild des Schafes. Und Jesus sagt von uns, ich bin der gute Hirte, lass mein Leben für euch. Wozu? Denn meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dieses ewige Leben, sein Leben, beinhaltet dieses Entspannsein von dieser Hektik dieser Welt, dieser Nervosität dieser Welt, einfach herausgenommen zu werden und das Geheimnis zu lernen, eben nicht von den Nerven zu leben, sondern aus dem Glauben zu leben. Das heißt, mit Jesus zu leben. So wie es für den Körper eine Bewegungstherapie gibt, so liegt in diesem Rechnen und Warten auf Gott diese ganze Spanne des Auffahrens, des Laufens, des Wandelns, der Gemeinschaft, des Hörens und Lernens, des Sitzens zu seinen Füßen und zum Schluss des Ruhens. Vielleicht ist es das Bild, dass wenn wir so auch durch unser ganzes Leben gehen, wir an den Punkt kommen, wenn Gott uns das erlaubt, in einem fortgeschrittenen Alter, vielleicht an den Punkt zu kommen, wo ich auch dem Tod ganz bewusst ins Auge sehen kann. Weil ich nämlich im Leben durch alle diese Phasen durch gelernt habe, mit Gott zu rechnen und ihn zu erfahren. Dass mir auch dann das Bild, wie es im Psalm 23 ist, wenn ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das ist der härteste Weg, den jeder von uns zu gehen hat. Aber die gehen wir bewusst gehen können, wenn wir auch das gelernt haben in unseren jungen Jahren, mit Gott so zu rechnen, wie hier das in diesem Abschnitt steht, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie wandeln und nicht müde werden, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, dass sie sich setzen, um von Christus zu lernen und dass sie sich lagern, weil sie in ihm geborgen ruhen können, entspannen können, auftanken können und seine Gegenwart genießen können. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Und ich denke, wir sollten gerade noch zum Schluss dafür beten, dass wir auch diese Bewegungstherapie dann einfach praktisch einsetzen in unserem Leben.